Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge.
Serena Williams und Bianca Andreescu werden das Finale der US Open im Damen-Einzel bestreiten. Serena Williams besiegte Elina Svitolina ganz, ganz klar. Bianca Andreescu musste einen Houdini-Akt vollführen, um Belinda Bencic zu besiegen. Herzlich willkommen zu unserem viertletzten Daily hier von Breakfast at Flushing von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei. Philipp Joubert, hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Lass uns gleich mal über das zweite Halbfinale sprechen, weil das erste Halbfinale hatte nicht ganz so viel zu erzählen. Das Spiel zwischen Belinda Bencic und Bianca Andreescu. Beide zum ersten Mal in einem Halbfinale. Beide hätten oder konnten zum ersten Mal das Finale eines Grand Slams erreichen. Und Bianca Andreescu, die letztes Jahr in der ersten Runde der Quali noch ausgeschieden war, die jenseits der Top 100 war am Anfang dieses Jahres. Sie hat das Finale erreicht mit einem 7:6 und 7:5. Und wir werden dann jetzt gleich auch noch mal darüber sprechen, wie sie das schaffen konnte, weil im ersten Satz hat sie 6 Breakbälle insgesamt abgewehrt, auch einen Satzball. Im zweiten Satz hatte sie schon mit 2:5 und 2 Breaks zurückgelegen und hatte dann noch das Match gedreht mit 7:5 gewonnen. Als allererstes muss ich fragen, wie lange wird Belinda Bencic wohl über dieses Match nachdenken?
Ja, ist eine gute Frage. Wir hatten gerade schon mal kurz im Gespräch davor drüber gesprochen. Ich denke, man kann es eben aus verschiedenen Perspektiven sehen. Wenn sie sich das Match hier anschaut, wird sie sich wahrscheinlich über die Niederlage ärgern. Ich sitze jetzt allerdings auch gerade vor den Statistiken und sehe, dass Andreescu im Endeffekt in den meisten Statistiken einfach besser gewesen ist als Bencic. Vielleicht ist das dann auch eine Realität des Matches, die wir so, weil wir eben so nah das mitverfolgt haben, weil wir quasi auch immer quasi dieses Momentum des Matches mitgefühlt haben, dass wir das vielleicht gar nicht so realisiert haben, dass Andreescu die bessere Spielerin war. Werfe ich nur mal so in den Raum, ich weiß nicht, ob so ist. Von daher, vielleicht schaut Bencic so drauf, vielleicht sagt Bencic sich wirklich, mein Gott, was eine Chance. Vielleicht sagt sich Bencic auch, meine Güte, da kommen im Moment so viele junge Spielerinnen nach, die vielleicht sogar in der Lage sind, das Tennis zu übernehmen. Ist das meine goldene Chance gewesen? Oder sie sagt sich, meine Güte, ich war unglaublich nah dran und beim nächsten Mal hole ich es mir zum Beispiel in Wimbledon. Denn was mich bei ihr heute beeindruckt hat, wir sprechen eben gleich noch über das Match im Genauen, aber sie hatte eben viele Chancen im ersten Satz, inklusive eines Satzballs, gibt den ab, aber geht dann im zweiten Satz sofort voll rein, holt sich einen Break, fast ein zweites Break, lässt sich quasi nie abschütteln bis ganz zum Ende. Und das kann sich ja dann auch wieder ans Revers heften, wie gut sie das gemacht hat.
Also das muss man dann natürlich dazu sagen, dass sie sich die Chancen erarbeitet hat. Sie ist nicht in irgendeiner Weise passiv gewesen, sondern sie ist aktiv da gewesen und hat die Chancen sich versucht zu holen. Und sie hat sie sich ja auch genommen, die meisten Chancen. Aber das dann nicht durchzuziehen, das, glaube ich, wird sie sich dann auch vorwerfen. Und lass uns mal über den ersten Satz sprechen, weil das war ein sehr interessanter erster Satz. Der erste Satz war meiner Meinung nach auch sportlich besser als der zweite Satz. Dort gab es sehr viele lange Ballwechsel, sehr viele interessante Ballwechsel. Belinda Bencic hat versucht, Bianca Andreescu auch so ein bisschen ins Laufen zu bringen, hat ihr nicht immer versucht, die sofortigen Schüsse ins Feld dann zu bringen, dass Andreescu dann mit einem Winner abschließen kann. Und ich finde, das hat sie gerade im ersten Satz sehr gut gemacht und war immer am Drücker, dann auch das Break gegen Andreescu zu holen. Ich habe es gesagt, 6 Breakbälle hatte sie insgesamt im ersten Satz, konnte allerdings keinen einzigen nutzen.
Ja, und die 6 Breakbälle waren über 3 Spiele verteilt. Und es war also nicht so, dass da ein Spiel dabei war, wo sie es hatte, sondern es dürften die Aufschlagspiele beim 2-3, 3-4 und 4-5 aus der Sicht von Andreescu gewesen sein. Beim 4-5 war es dann der Satzball. Generell war es so, dass sie bis zum Tiebreak, den sie dann relativ klar abgegeben hat, ziemlich dominant war gegen den zweiten Aufschlag von Andreescu. Am Ende des ersten Satzes hatte Andreescu eine Bilanz von 6:22 beim zweiten Aufschlag stehen und genauso hat sich das angefühlt. Beide waren stark beim ersten Aufschlag, Andreescu sogar stärker als Bencic, aber Bencic hat ein rundum solides Spiel hinter dem eigenen Aufschlag gebracht bis zum 6:6 und Andreescu hatte mit dem zweiten Arc zu kämpfen. Warum hatte sie Arc zu kämpfen? Weil Bencic den sehr, sehr gut attackiert hat. Und was Bencic im ersten Satz, fand ich, prima gemacht hat, sogar besser als im zweiten Satz, war, dass sie sehr viel ins Feld reingegangen ist, dass sie Bälle sehr früh genommen hat, dass sie flach in die Grundschläge von Andreescu reingegangen ist und Andreescu überhaupt keine Zeit gegeben hat. Und das hat sie wirklich auf vorzügliche Art und Weise, fand ich, im ersten Satz gemacht. Sie hat halt nicht die Chancen genutzt. Es waren welche darunter, da hat sie es einfach klar vergeben. Es war ein geblockter Return, glaube ich, bei einem zweiten Aufschlag von Andreescu dabei, Mitte des ersten Satzes bei einem Breakball. Der war ehrlich gesagt ziemlich katastrophal. Es war ein Ballwechsel dabei. Da hat Andreescu einfach wieder total aufgedreht, ihr Tennis gezeigt, wo sie halt wirklich unglaubliche Power entwickelt hat. Also da musste sich Bencic da nichts ankreiden. Aber es waren, würde ich sagen, zwei waren dabei, die gingen nicht oder die gingen quasi aufs Negativkonto von Bencic und vier aufs Positivkonto von Andrijeska. Aber insgesamt hat Bencic das schon wirklich gut im ersten Satz gemacht und fühlte sich eben an wie die bessere Spielerin, obwohl auch da, wir gingen in den Tiebreak des ersten Satzes und beide hatten 45 zu 45 Punkte. Also, wenn man Statistiken anschaut, waren beide gleich auf, auch wenn sich es eben durch die Stärke von Bencic gegen den zweiten Aufschlag von Andreescu so anfühlt, als wenn Bencic hier klar vorne wäre.
7 zu 3 hat Bianca Andreescu den ersten Satz im Tiebreak dann gewonnen. Du hast es gerade eben schon erwähnt, Belinda Bencic war sehr aktiv, stand auf der Grundlinie und hat versucht, sehr aktiv dann die Bälle mit rüberzubringen und auch versucht dann, sich nicht zurückdrängen zu lassen. Und das, finde ich, hat sie zwei Sätze lang wirklich exzellent gemacht. Man kann ihr ja gar nicht so richtig viel vorwerfen, weil das Spiel, die Taktik, das passte alles. Das passte wirklich alles von vorne bis hinten. Sie hatten nur ihre Chancen nicht genutzt. Und dann im zweiten Satz, da kommen wir gleich noch drauf, hat sie ja so einen kleinen Meltdown gehabt.
Ja, also im ersten Satz eben. Der Tiebreak war ziemlich am Murks. Er fing an mit einem Doppelfehler, der einzige Doppelfehler übrigens des Satzes. Und danach waren dann zwei, drei Unkonzentriertheiten drin. Und eben, es war nicht allein das Match von Bencic. Andrijeska, muss man halt auch sagen, zum Ende des ersten Satzes aufgedreht. Und Andrijeska, das haben wir dann von ihr heute einige Male gesehen, diese flachen und harten Bälle von Bencic hat sie dadurch beantwortet, dass sie tief in die Knie gegangen ist und einfach wirkliche Geschosse übers Netz rübergeschoben hat. Und am Ende des ersten Satzes, wir wissen, man traue nie komplett den Statistiken der Grand-Slam-Turniere, aber stehen bei ihr 25 Winner und 20 Unforced Error, während bei Bencic die Bilanz 8-12 lautet. Also Bencic hat den Druck gemacht, aber was Bencic natürlich im Gegensatz zu Andrijeska fehlt und was vielleicht am Ende auch der Unterschied im ersten Satz war, Bencic hat nicht den unbedingt diesen Killerschlag, mit dem sie einen Ballwechsel einfach beenden kann. Und Andrijeska kann es. Andrijeska hat A, so ein bisschen diese wuchtigen Schläge, mit denen sie Gegnerin wegdrückt, aber vor allem kann sie einfach mit Vorhand, primär mit der Vorhand, aber auch mit der Rückhand Bälle beenden. Und das fällt Bencic schwerer. Bencic muss sich quasi in eine Lage versetzen, wo sie das kann. Sie muss in die Rückhand reinspringen. Sie muss einen Winkel reinbekommen. Sie muss einen zweiten Aufschlag bekommen. Da fehlt ihr so ein bisschen die natürliche Power von Andrijeska. Und ich würde sagen, die war in dem ersten Satz am Ende auch der Unterschied.
Der erste Satz, wie gesagt, ging mit 7 zu 6 an Bianca Andrijeska. Der zweite Satz war relativ schnell eine Einbahnstraße für Belinda Bencic, die wahrscheinlich heilfroh gewesen sein wird, als sie ihren ersten Breakball dann verwerten konnte und dann sich das Break holen konnte. Das Problem war, dass sie dann ab dem 4 zu 1 selber dann Probleme hatte mit ihrem Aufschlag. Sie hatte zum 4 zu 1 das Break dann auch nochmal geholt und führte mit zwei Breaks. Dann musste sie das erste Break hinnehmen von Bianca Andrijeska zum 4 zu 2, konnte ihrerseits gleich wieder das Break holen zum 5 zu 2 und schlug von da aus auf und hatte zwei Breaks Vorsprung. Und dann ist bei ihr in irgendeiner Weise was ausgeschaltet gewesen, weil anders kann ich es mir im Moment nicht so richtig erklären. Bis zu dem Zeitpunkt hat sie eigentlich alles richtig gemacht und dann häuften sich sehr die Fehler. Dann spürte man, dass sie dann auch vielleicht so ein bisschen Druck hatte bei eigenem Aufschlag. Bianca Andrijeska nach wie vor mit unerschütterlichem Selbstbewusstsein hat weiterhin versucht, ihre Chance zu suchen. Aber bei Belinda Bencic, da hat man gemerkt, dass sie auf einmal nachdenklich wurde, hatte ich das Gefühl.
Nicht. Also was hier interessant war, du hast es angesprochen, Belinda Bencic hat sich gleich das Break zum 1-0 geholt im zweiten Satz, hat dann ziemlich klar zum 2-0 gehalten, bekam dann wieder einen Breakball zum 3-0. Und den hat Andrijeska dann auf gute Art und Weise abgewehrt, hat dann zum 2-1 gehalten und ich glaube, das hat Jurica später auch nochmal eine Rolle gespielt im Laufe des Satzes. Und dann war es aber eben so, dass Bencic wirklich zum 3-1 und 4-1 davonzog, für mich vor allem aus einem Grund, weil sie in der Lage war, immer und immer wieder cross in die Rückhand von Andrijeska reinzugehen und sie hat flache Bälle von Andrijeska zurückbekommen. Andrijeska hat da irgendwie keinen Topspin reinbekommen und die flachen Bälle gingen einfach genau in die Rückhand von Bencic rein und Bencic hat die dann mit Wucht die Linie entlang gezogen. Häufig ist Andrijeska noch an die Bälle rangekommen, aber eben nicht in der Art und Weise, dass sie die noch zurückbekam. Und dieser Ballwechsel, würde ich sagen, in der Phase vom 0-0 bis 4-1, den gab es wahrscheinlich 10-mal oder so. Und das war ein großer Faktor. Und irgendwann, ich glaube, es war in diesem 4-2-Spiel, war Andrijeska in der Lage, das wieder ein bisschen mehr zu kontern. Sie hat sich ein bisschen mehr nach hinten verschoben, hat wieder ein bisschen mehr Wucht hinter diese Rückhände bekommen, die Bencic die Linie entlang geschickt hat, und hat sie da zwei, dreimal geknackt und hat sich dann auch ziemlich schnell das Break zum 4-2 geholt, hat dann zum 4-3 gehalten. Bencic dann nochmal sich ein bisschen stabilisiert auf 5-3 oder 5-2 war es und von da war es dann eben Andrzejewski, die wirklich so diesen Kampfmodus aufgezogen hat. Und da würde ich dir zugeben, da ist Bencic eingegangen und Andrzejewski eben wirklich die hat nach dem Match gesagt, sie kann es nicht glauben, aber sie spielt nie so, dass man ihr, dass sie oder das so aussähe, als wenn sie es nicht glauben würde. Sie schien absolut überzeugt davon, dass sie von diesem 2-5 zurückkommen kann und Bencic schien nicht absolut überzeugt, dass sie noch in der Lage wäre, nur ein Spiel zu gewinnen, um es in den dritten Satz zu tragen.
Es ist dieses unerschütterliche Selbstbewusstsein. Ich meine, man hat es wahrscheinlich, wenn man nur 4 Niederlagen in einem Jahr hat, auch wenn man zwischendurch ein paar Monate nicht spielen konnte beziehungsweise verletzt war. Aber Bianca Andreescu spielt mit einem Selbstbewusstsein, das einen sehr beeindruckt, weil sie hat von der ersten bis zur letzten Sekunde ist sie positiv geblieben. Ja, natürlich hat sie zwischendurch ein bisschen geschimpft, dass sie dann mit 2 Breaks zurücklag. Aber sie hat sich immer wieder gesammelt und hat immer wieder den aktiven Weg nach vorne gesucht. Und sie ist nicht in irgendeiner Weise zurückgefallen oder so, sondern hat immer wieder versucht, ihr Glück selber zu finden. Natürlich hat sie sich dann ein paar Winner gefangen von Belinda Bencic, aber da ist sie weitergegangen. Und das ist ein, ja, quasi beneidenswertes Selbstbewusstsein, was Bianca Andreescu an den Tag legt.
Ja, und dann kontrastiere das eben mit Bencic, die zum Ende des zweiten Satzes anfing zu schimpfen, offensichtlich auch eine eher sarkastische Geste gegenüber dem Publikum machte, so sah es für mich zumindest aus, dass sie da applaudierte, weil sie anscheinend gestört wurde zwischen den Aufschlägen, die Rom geschimpft hat, von der man immer wieder das S-Wort gehört hat, die generell einfach unzufrieden war. Und bei Andreescu flog ein, zweimal der Schläger, aber eben nicht so Richtung Netz, sondern einfach so einmal vor die Füße wieder aufgefangen. Und sie hat sich eher positiv angefeuert. Was man von ihr hörte, war yeah, come on und so weiter. Und von Bencic hörte man eher das Geschimpfe. Ja. Muss natürlich nicht unbedingt was bedeuten, aber ich glaube, hier hat Andreescu aus sich schon positive Energie gezogen zum Ende hin und Bencic hat es nicht unbedingt. Und natürlich ist das Selbstbewusstsein beeindruckend und ich denke, die Siege spielen eine große Rolle, aber ich denke, es gibt auch noch einen anderen Grund und das ist einfach, dass sie eben nicht nur Plan A hat, sie hat Plan B, C, D. Und das ist natürlich was, wenn sie tief in sich weiß, sie kann sich darauf verlassen, dass sie den allermeisten Gegnerinnen mehr als ein oder zwei Gesichter bieten kann, dann ist das natürlich von enormem Vorteil, weil sie muss sich nicht nur auf die Defensive verlassen, sie muss sich nicht nur auf die Vorhand oder nur auf den Return verlassen. Wir haben jetzt in diesem Match gesehen, wo die Schwächen sind. Sie sind beim zweiten Aufschlag, sie sind eher auf der Rückhand, aber sie weiß Wege, um das zu umgehen. Und das ist natürlich alles ein ziemlicher Mix, um sich in ein ordentliches Selbstbewusstsein zusammenzusetzen. Und ich bin mir sicher, wir werden in den nächsten Tagen viele Vergleiche zu jungen Serena Williams hören und auch zu jungen Venus Williams, die beiden da auch dieses unglaubliche Selbstbewusstsein hatten, die ganz vielen Athletinnen natürlich auch die Tür geöffnet haben in den letzten 2 Jahrzehnten mit dieser Art. Und Andreescu schreitet durch diese Tür durch.
Das war jetzt das 4. Halbfinale bei den US Open im Damen-Einzel von 2, die zum ersten Mal in dieses Halbfinale gekommen sind. Und du hast gerade erwähnt, Venus Williams 1997 gegen Irina Spierlea. Ein ganz berühmtes Duell damals, als die beiden sich mit den Schultern berührt hatten, beziehungsweise beinahe umgerannt hatten. Und das jetzt 22 Jahre später ist Bianca Andreescu im Finale und wird dort am Samstag auf Serena Williams treffen. Serena Williams hat heute gegen Elina Svitolina ganz klar in 2 Sätzen gewonnen, mit 6-3 und 6-1. Nach den ersten beiden Spielen, die 16 Minuten gedauert haben, war es dann nur noch eine Einbahnstraße für Serena Williams, die erstens selber einen hervorragenden Eindruck machte. Sie war beweglich, sie war fast fehlerfrei, sie hat sehr viele Winner geschlagen aus dem Feld heraus, sie hat sich exzellent bewegt, meiner Meinung nach. Dann hat sie zweitens mit dem zweiten Aufschlag von Elina Svitolina, ich habe parallel ein bisschen Baseball geguckt, hat sie Hitting Practice gemacht, wo sie wirklich die Bälle einfach nur reingeschossen hat, die zweiten Aufschläge von Elina Svitolina. Und dann kam jemand dazu wie Elina Svitolina, die heute mit ihrer Defensive nichts ausrichten konnte gegen diese Serena Williams und gegen diese Attacke von Serena Williams. Das war ein höchst beeindruckender Sieg von Serena Williams, meiner Meinung nach.
Ja, war es auf jeden Fall. Und was blieb und was Svitolina ja auch herausgestrichen hat nach dem Match, war die Präzision von Serena Williams. Sie hat die Wucht, das wissen wir alle, aber Svitolina hat gesagt, was heute für mich so problematisch war, war die Präzision, mit der Serena Schläge kam. Denn einfach mit reiner Wucht kann Svitolina schon was anfangen. Wir haben gesehen, sie hat hier im Turnier eine Hard-Hitterin nach der anderen rausgenommen. Nur wenn man, oder wenn es dann wie bei Serena noch so kommt, dass die dann halt auch noch hinten an der Linie sitzen oder auf der Linie oder noch ein schöner Winkel drin ist, dann ist das halt nochmal eine andere Hausnummer, als wenn sie einfach von Ecke zu Ecke geschickt wird. Denn das war heute nicht der Fall. Und Serena hatte nicht mal einen absolut herausragenden Aufschlagstag. Ich würde sagen, es war ein guter bis sehr guter, aber da haben wir in diesem Jahr schon Besseres gesehen. Was wir aber gleich noch nicht besser gesehen haben, ist die Beinarbeit von Serena hier in dem Match. Das war einfach wirklich gut. Und diese konzentrierte Art, mit der sie eben wirklich, gerade nach dem Start, der sehr holprig war, wo sie eben ordentlichst Breakbälle abwehren musste und Spielbälle brauchte, um auf dieses 2-0 zu stellen, wie sie danach sich gefangen hat, das war schon sehr beeindruckend.
Kannst du dich noch an die Surf and Volley von Serena Williams erinnern? Sie ist zwischendurch einmal Surf and Volley gegangen und hat diesen Ball mit der Rückhand so dermaßen in den Boden gehämmert und als Winner gehämmert. Da habe ich gedacht, hallo, Serena hat hier irgendwas vor heute.
Ja, ich wollte eigentlich noch auf Tennis Abstract nachschauen, wie häufig sie Surf and Volley im letzten Jahr gespielt hat. Wahrscheinlich war es, weiß ich, 1 von 5 Mal oder so. Aber ich werde noch schauen, ob ich es noch finde, bis wir die Sendung durch haben.
Aber das war sehr beeindruckend, wie sie es gespielt hat. Und da, wie gesagt, nach 2 Spielen war das Ding eigentlich nur noch eine Einbahnstraße. Und Elina Svitolina hatte nicht so richtig viel dagegen zu setzen. Ich habe während des Spiels gedacht, hier hätte ich gerne Simona Halep gesehen in dem Spiel.
Ja, da ist halt auch schon nochmal natürlich ein Unterschied zu Svitolina. Simona Halep ist, glaube ich, eine, die selber einfach mehr natürliche Offensive entwickeln kann, die eine noch bessere Return-Spielerin ist. Die Frage ist natürlich, wäre das hier so ausgegangen wie in Wimbledon, weil Wimbledon einfach ein anderer Belag ist. Aber ich gehe davon auch aus, dass Simona Halep hier mehr entgegenzusetzen gehabt hätte. Die Frage ist natürlich, und das habe ich so ein bisschen auch nachher auf Twitter noch gesehen, der Satzpause von Andreescu, die Frage, kann sich Svitolina noch dahin entwickeln, dass sie eine Halep wird oder hat sie jetzt ein bisschen ihr Maximum erreicht? Das wird sehr spannend zu sehen sein. Wenn das Maximum ist, kann immer noch sein, dass irgendwo ein Grand-Slam-Titel abfällt, kann aber auch immer sein, dass sie auf Spielerin treffen wird, die einfach doch zu viel Offensive und Konstanz zeitgleich haben.
Wir werden es sehen. Als das erste Mal Serena Williams die US Open gewonnen hat, da war Bianca Andreescu noch nicht geboren. Das ist etwas, was ich mir heute während dieser Übertragung bzw. während dieser beiden Matches immer mal wieder vor Augen geführt habe und gedacht habe, Alter, das ist eine ganz schöne Zeit. Bianca Andreescu ist 19 Jahre alt. Und kannst du dich noch erinnern, wann wir das erste Mal über Bianca Andreescu in dieser Sendung gesprochen haben?
2 Jahre her vielleicht oder so?
Nee. Das war Anfang dieses Jahres, als sie in Auckland das Finale erreicht hatte und dort gegen Julia Görges ausgeschieden war. Und wir waren beide dann auch überrascht. Mensch, das ist ja ein richtig gutes Turnier von ihr gewesen. Aber vorher haben wir noch nicht über sie gesprochen.
Ja, und ich meine, sollte sie gewinnen, vielleicht liege ich jetzt hier falsch, aber dann wäre sie natürlich die erste Grand-Slam-Siegerin, die in diesem Jahrtausend geboren würde. Und das beim letzten Grand-Slam dieses Jahrzehnts. Es wäre natürlich, es würde sehr passen, wenn es so kommen würde. Übrigens ganz kurz, ich habe nachgeschaut, also auf Tennis Abstract, wo es eben dieses Match-Charting gibt, wo also jeder Punkt registriert wird und da sind 14 Matches von Serena aus den letzten 52 Wochen drin. Da hat sie 0,4% ihrer Aufschläge Surf and Volley gespielt. Also kann man sie ausrechnen, war vielleicht 3-4 Mal.
Ja, das war sehr beeindruckend da heute. Die beiden haben sich vor 4 Wochen gegenübergestanden im Toronto im Finale. Das dauerte damals nur 4 Spiele. Serena Williams musste aufgeben beim Stand von 1-3. Dass sie aufgeben wird am Samstagabend, damit ist nicht zu rechnen. Davon gehen wir jetzt erstmal aus. Ich bin so gespannt auf das Match.
Ja, kann man auch. Natürlich haben wir heute gesehen, wie eine Bianca Andreescu zu schlagen ist. Wir wissen aber mittlerweile auch, dass Serena Williams nicht mehr unantastbar in Grand Slam Finals ist. Man kann natürlich gespannt sein, ob Andreescu nicht doch irgendwann mal Nerven zeigen wird, ob sie eben doch vielleicht abfällt, ob sie vielleicht für einen ihrer langsamen Starts, wie sie ihn jetzt in den letzten beiden Matches hatte, wird zahlen müssen oder ob sie da wirklich rauskommt und sagt, nee, Match meines Lebens, das gewinne ich jetzt. Sie hat die Fähigkeit, das Match zu gewinnen. Daran zweifle ich nicht. Ich bin trotzdem einfach sehr gespannt, wie sie damit umgeht, was jetzt hier passiert.
Bianca Andreescu und Serena Williams werden das, werden das Damenfinale bestreiten. Heute wird es das Herren-Einzelhalbfinale geben. Und heute wird es auch das Herren-Doppelfinale geben. Und darüber, wie das zustande gekommen ist, wer sich gegenübersteht und auch, dass die ersten Finalistinnen beim Damendoppel feststehen, darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge und unserem Breakfast at Flushing bei meinsportpodcast.de.
Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.
Kevin Kravitz und Andreas Mies hatten nach den French Open 2019 zum zweiten Mal die Chance, ein Finale zu erreichen bei einem Grand-Slam-Turnier. Sie haben hier das Halbfinale erreicht, nachdem sie Leonardo Meyer und João Sousa im Viertelfinale besiegt hatten, trafen sie heute auf die spanisch-argentinische Kombination Marcel Granollers und Horacio Ceballos. Und das Spiel war ein Spiel, was nur mit wenigen Punkten entschieden worden ist. 6-7 aus der Sicht von Kevin Kravitz und Andreas Mies, die kein einziges Mal einen Aufschlag abgegeben haben, Granollers und Ceballos auch nicht, aber die im Tiebreak jeweils im ersten und im zweiten Satz eine Schwäche gezeigt haben und die haben Granollers und Ceballos dann ausgenutzt und haben dieses Spiel dann verdient gewonnen, aber das war eine ganz, ganz, ganz enge Kiste und das sind diese Doppel, Philipp, die sehen wir immer mal wieder, das liegt nur an 2-3 Punkten.
Ja, also ich muss ehrlich sein, ich habe von dem Match nichts gesehen. Ich schaue gerade auch so ein bisschen eben auf die Statistiken drauf, dass Granollers Ceballos immerhin 8 Punkte mehr gewonnen haben. Klein bisschen mehr Punkte gegen den Aufschlag von Kravitz und Mies gewonnen haben. Klein bisschen besser beim ersten Aufschlag waren. Also wir reden hier wirklich jeweils von 2-4%. Und das ist natürlich kein sonderlich großer Unterschied.
Die beiden haben gute Gegner in dieser Woche geschlagen, in diesen 2 Wochen. Sie haben in der 3. Runde Rajiv Ram und Joe Salisbury geschlagen, die an 10 gesetzten. Dann haben sie Oliver Marach und Jürgen Melzer besiegt und jetzt halt Kevin Kravitz und Andreas Mies. Kravitz und Mies werden sich nicht grämen müssen. Sie haben nach den French Open gezeigt, dass das keine Eintagsfliege ist. Sie haben hier das Halbfinale erreicht und können eigentlich erhobenen Hauptes dann jetzt nach Hause fahren. Sie werden bei den ATP Tour Finals dabei sein, das steht schon fest. Und das ist ja mal für ein Doppel, wo ich am Anfang des Jahres bei den Australian Open noch Kevin Kravitz alleine interviewt habe, weil die beiden zusammen nicht ins Turnier gekommen wären wegen ihrer Weltranglistenposition. Das ist auch nicht so schlecht, wie das Jahr verlaufen ist für die beiden.
Ja, und sie kriegen jetzt ja wirklich über die nächsten, ja, jetzt werden 12 Monate wahrscheinlich sein, die Chance, jedes Masters-Turnier zu spielen, bei den Grand Slams sowieso zusammenzuspielen. Und wir haben das jetzt schon bei einigen Spielern und Spielerinnen angesprochen, die bei einem Grand Slam einen größeren Sprung gemacht haben. Sowas kann sich halt akkumulieren. Und sowas kann man eine langjährige Karriere bauen, einfach weil eins immer aufs andere baut. Man muss ja nur bei Masters-Turnieren, was im Doppel gar nicht mal in Anführungszeichen so schwer ist, vielleicht dreimal ins Halbfinale kommen und schon sind die Top 50 gesichert für die nächsten 52 Wochen. Und das ist jetzt natürlich eine Chance, die Kravitz und Mies jetzt absolut und endgültig haben und wo ihnen wahrscheinlich gar nicht mal so viel im Weg stehen muss, dass sie das auch schaffen.
Sie stehen jetzt auf Platz 12 bzw. 13 in der Doppel-Weltrangliste. Kevin Kravitz auf 12, Andreas Mies auf Platz 13 und im Race zu London stehen sie hier auf Platz 4. Und werden zu 100% das Finale erreichen, weil sie den Grand Slam gewonnen haben, weil sie die French Open gewonnen haben und jetzt nicht mehr noch von 16 Doppeln überholt werden in den letzten Wochen. Das ist auszuschließen. Aber Granollers und Ceballos haben das Finale erreicht und dort treffen sie auf Juan Sebastian Cabal und Robert Farah. Die haben heute auch in einem ganz engen Spiel gegen Jamie Murray und Neil Skupski mit 7-6 und 7-6 gewonnen. Der zweite Tiebreak ging mit 10-8 an Cabal und Farah. Aber die beiden haben auch im Moment, ähnlich wie Bianca Andreescu bei den Damen, ein unerschütterliches Selbstbewusstsein. Nachdem sie Wimbledon gewonnen haben, sind sie auf Platz 1 der Weltrangliste gekommen und jetzt haben sie bei den US Open schon wieder das Finale erreicht. Sie mussten gegen Dan Evans und Cameron Norrie in der zweiten Runde etwas kämpfen. Seitdem cruisen sie durch. Cabal Farah gegen Granollers Ceballos heute um 18 Uhr deutscher Zeit. Das wird höchstwahrscheinlich auch auf Eurosport übertragen. Das ist eine Partie, die man sich angucken sollte.
Ja, und das Ding ist natürlich, es ist ein weiterer Beweis dafür, im Doppel Kontinuität zahlt sich aus. Klar, es gibt sie immer wieder, die Kombos, die erst seit kurzem zusammenarbeiten, vielleicht so einen Erfolg erreichen, wie Marin Skupski, die hier zum Beispiel im Halbfinale waren. Aber Cabal und Farah machen das seit mindestens vor den letzten Olympischen Spielen zusammen und waren lange Jahre so ein Paar, das irgendwie so sich ungefähr auf ATP 250er-Ebene gehalten hat und dann wirklich Schritt für Schritt für Schritt für Schritt nach vorn gegangen ist. Und jetzt kann man natürlich gespannt sein. Ist das jetzt einfach der große Lauf, wo sie, weiß ich, 2, 3 Grand-Slam-Titel in Folge mitnehmen und dann fallen sie wieder zurück ins Feld? Oder sind sie jetzt auf einmal das beste Herrendoppel, was es auf der Tour gibt? Beides scheint mir möglich, aber Dominanz ist natürlich immer eher schwer vorauszusagen. Also gehen wir mal davon aus, dass sie jetzt einfach die Titel versuchen mitzunehmen und dann eben irgendwann vielleicht wieder eher ins Pack zurückfallen.
Sie sind beide schon 33 jetzt und haben ja in den letzten anderthalb Jahren, 2 Jahren so ein bisschen die Früchte ihrer Arbeit geerntet. Sie waren immer ein gutes Doppel, aber jetzt sind sie einfach im Moment an der Spitze dieses Doppeltennis bei den Herren und treffen heute, wie gesagt, um 18 Uhr im Finale auf Marcel Granollers und Horacio Ceballos. Beide Halbfinals wurden vor etwa 200, 300 Zuschauern ausgetragen. Das war wirklich bitter heute und da hätte ich Ihnen eine größere Kulisse gewünscht.
Ja, und es ist ja erstaunlich, weil es bei den anderen Grand-Slam-Turnieren ja durchaus besser läuft. Klar, Wimbledon ist die große positive Ausnahme sowieso, aber auch in Australien habe ich das Gefühl, dass da schon ein bisschen mehr Anteilnahme dabei ist. Die French Open machen es eigentlich auch relativ geschickt, immer wie sie die Doppel platzieren, aber irgendwie bei den US Open fällt es ab. Und das einzige Doppel-Match aus den späteren Runden, an das ich mich aus den letzten Jahren erinnere, war eben dieses berühmte Match, als El-Karashi und Bopanna, glaube ich, war es, aus Indien das Finale erreicht haben. Und das war natürlich eine große Nummer, war, glaube ich, eben auch Freitagnachmittags damals europäischer Zeit. Aber ansonsten gehen die Doppel halt bei den US Open wirklich eher unter.
Ja, damals Esam Ulhaq-Qureshi und Rohan Bopanna. 2010 haben sie damals das Finale erreicht und der indische und der pakistanische Botschafter saßen zusammen in einer Spielerbox. Das war ja damals auch von politischer Brisanz. Das war das Herrendoppel und im Damendoppel steht auch ein Final oder zwei Finalistinnen stehen schon fest. Victoria Azarenka und Ashleigh Barty. Wir hatten über sie gesprochen, als sie gegen Coco Gauff und Catherine McNally mit 6:0 und 6:1 gewonnen hatten. Danach hatten Azarenka und Barty in 3 Sätzen Timea Babos und Kristina Mladenovic besiegt und standen im Halbfinale und trafen dort auf Victoria Kuzmova und Alexandra Sasnovic. Und Azarenka Barty waren unspielbar. So muss man es zwischendurch einfach mal feststellen. 6:0, 6:1 im Halbfinale eines Damendoppels. Azarenka und Barty mit einer absoluten Dominanz in dieses Finale gekommen. Sie können vielleicht auf Mertens und Sabalenka treffen, die heute im Laufe des Tages auf Caroline Dolly Hyde und Vanaya King treffen werden. Und Azarenka Barty haben hier anscheinend richtig was vor.
Und ich meine, Sasnovic ist ja so ein bisschen auf der Einzeltour eine der Bagel-Königinnen, die gerne Bagel kassiert, aber das sieht man natürlich auch eher selten, dass das in der Form im Doppel passiert. Vor allem Kuzmova ist ja eigentlich auch eine ganz okaye Aufschlägerin. Also hier haben wir natürlich mit Azarenka eine der ehemals besten Doppelspielerinnen auf der Welt sowieso, eine fantastische Return-Spielerin in der Hochphase ihrer Karriere. Barty, müssen wir gar nicht drüber sprechen, ist eine der besten Doppelspielerinnen, die es überhaupt auf der Tour gibt. Aber doch, sie hat letztes Jahr ja hier die US Open gewonnen. Wollte gerade sagen, sie hat ja immer noch nicht ihren Grand Slam, aber hier kann sie dann natürlich einen nachlegen.
Auf jeden Fall stehen Victoria Azarenka und Ashleigh Barty im Finale und wie gesagt, die Finalistinnen und die Gegnerinnen werden heute dann ermittelt im Laufe des Abends. Wir werden euch darüber dann natürlich auf Twitter bzw. auf Facebook darüber informieren. Und jetzt können wir nochmal auf die Spiele heute schauen. Ab 22 Uhr wird es heute erst das Einzel zwischen Daniil Medvedev und Grigor Dimitrov geben und danach Matteo Berrettini gegen Rafael Nadal. Ich bin auf mehrere Dinge gespannt. Hat Daniil Medvedev sich diese 2 Tage Erholungspause gegönnt und kann jetzt wieder voll angreifen? Hat Grigor Dimitrov seinen Akku wieder aufgebaut, nachdem er Roger Federer zum ersten Mal in seiner Karriere besiegt hat? Ist Matteo Berrettini fit, um dieses Duell gegen Rafael Nadal aufzunehmen, nach seinem Kraftakt, den er gegen Gael Monfils aufbringen musste? Und kann Rafael Nadal seiner Favoritenrolle gerecht werden und hat er das richtige Wetter heute, damit er nicht wieder körperliche Probleme bekommt, so wie im Viertelfinale?
Tja, sehr gute Fragen. Fasst den Tag natürlich auch zusammen. Beim Match Medvedev Dimitrov fühlt es sich so an, als wenn wirklich sehr viel davon abhängen wird, wie geht es Medvedev. Ich glaube nicht, dass Dimitrov sich wird einschüchtern lassen von der Kulisse. Er stand bei 2 Grand Slams im Halbfinale. Gerade beim letzten Mal bei dem Australian Open Halbfinale 2017 gegen Nadal hat er sich verdammt gut verkauft. Ich glaube auch, dass er die spielerischen Mittel und auch die Kondition hat, um gegen Medvedev mitzuhalten. Aber Medvedev ist natürlich taktisch schon ein schlauerer Spieler. Oder schlauer klingt zu wertend, aber hat mehr taktische Möglichkeiten als sein Dimitrov und weiß diese auch besser umzusetzen. Von daher würde Medvedev normalerweise hier den Vorteil geben, vielleicht so ein 65-35, aber ich finde es so schwer einzuschätzen, wie es ihm körperlich geht. Wenn er da rauskommt und das passt alles, dann, wie gesagt, sehe ich ihn 65-35 vor und wenn nicht, halte ich schon eher für ein 50-50-Match. Und Berrettini gegen Nadal, das fühlt sich irgendwie wie so ein 10-90 oder so an. Einfach, Berrettini hat natürlich in der Theorie genau das Spiel, um Nadal zu besiegen, kann ihn quasi körperlich überwältigen. Aber wie überwältigt wird er von der Kulisse sein? Wie überwältigt wird er von der Situation sein? Irgendwie schwer vorstellbar, dass er da rauskommt und 3 Sätze gegen Rafael Nadal gewinnt.
Ich kann es mir im Moment auch nicht vorstellen, aber wir werden heute Abend eine Antwort darauf finden. Ab 22 Uhr gibt es diese beiden Matches und wir werden euch auf Twitter @chipundcharge dann durch die Nacht auch mitbegleiten. Wir hoffen, dass ihr dann mit dabei seid. Es ist ein Freitagabend, das sind 2 tolle Matches, die vor uns stehen und mal gucken, was wir dann morgen sprechen werden in unserem Breakfast at Flushing. Haben wir noch was? Ich glaube nicht mehr, oder?
Nee, ich glaube, das war's.
Der Tag ist auserzählt. Wir freuen uns, wenn euch das gefällt. Wenn euch das gefällt, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes, folgt uns auf Twitter oder Facebook und dann hören wir uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge.